Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jäkel. Ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen, mache den Podcast nicht alleine, natürlich, sondern zusammen mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina, guten
Hallo.
Tag.
Hallo Steffi.
Hi. Du als Sozialrechts- und Sozialpolitik-Expertin sprichst heute mit mir, ich spreche mit dir, wir sprechen über das Thema Krankheit und Krankschreibung.
Mhm.
Also betrifft ja meistens doch so einige Menschen. Vor allen Dingen kann es da auch durchaus Schwierigkeiten geben und auch finanzielle Probleme, ehrlich gesagt.
Genau.
Weil da gibt es tatsächlich ein paar Stolperfallen, die man beachten muss. Vor allen Dingen dann, wenn man nicht nur wegen einer Erkältung mal irgendwie 3 Tage krankgeschrieben
genau.
ist. Dann haben wir uns noch eine Expertin eingeladen, auf die freue ich mich schon sehr, weil wir nicht nur darüber sprechen, was muss ich beachten, wenn ich krankgeschrieben bin und wenn ich Krankengeld bekomme, sondern wir reden auch darüber, wie es eigentlich gehen kann oder worauf man achten sollte, wenn man nach längerer Krankheit wieder in den Job geht.
Genau.
Das Ganze nennt sich dann Wiedereingliederung.
Ja.
Ein bisschen sperrig, aber wie gesagt, da sprechen wir mit unserem Gast nachher drüber, was das genau ist. Du hast uns heute einen Fall mitgebracht, der ziemlich deutlich macht, wo so die Stolperfallen beim Thema Krankschreibung und Krankengeld liegen können.
Ja.
Erzähl doch mal, worum geht es denn?
Also wir haben das ja relativ häufig in der Beratung, dass wir Mitglieder haben, die arbeitsunfähig erkrankt sind. Mhm. Das heißt, sind im Krankengeldbezug und dann gibt's häufig Probleme tatsächlich mit der Krankenkasse. Das ist gar nicht so selten. Und der Fall, den ich heute mitgebracht habe, ist tatsächlich auch wieder eine Problematik mit der Krankenkasse.
Das überrascht mich jetzt im Übrigen, ne?
Ja, genau. Genau. Der Herr Eisen, 44 Jahre alt, hatte eine problematische Wirbelsäulen-OP. Man hatte also Teile seiner Wirbelsäule versteift.
Das Bandscheibenvorfall oder was?
Genau. Ist relativ unangenehm, hatte eine Operation. Und eigentlich lief auch erst alles ganz gut und er hat eigentlich gedacht, okay, er ist relativ schnell wieder auch fit und kann wieder arbeiten gehen. Und dann gab es aber eine Wundheilungsstörung und es hat sich was entzündet und dann musste nochmal operiert werden.
Ach, großer Gott.
Genau, also über diese medizinischen Sachen reden wir ja immer ein bisschen ungern.
Sag ruhig, rede ich immer so ein bisschen.
Ich mag das auch tatsächlich nicht so, ich kann auch kein Blut sehen. Genau.
Nee, weil ich finde auch so gerade so Wirbelsäulengeschichten irgendwie, finde ich immer so, das klingt immer so super gefährlich. Und deswegen denke ich mir, wenn du schon bei einer normalen Wirbelsäulen-OP bist du ja ein paar Wochen out of order.
Genau.
Aber wenn dann die Wunden auch noch nicht extra heilen. Genau.
Ja.
Und du dann noch eine extra OP brauchst.
Ja.
So, also kann ich mir vorstellen, ihm ging es so gar nicht gut und arbeiten konnte er natürlich auch in dem Zustand so gar nicht.
Genau, dadurch verzögerte sich halt auch die Reha und der gesamte Genesungsprozess. Und dann war es halt so, dass er irgendwie schon 3-4 Monate halt erkrankt war. Mhm. Und genau, wie gesagt, also es lief auch eigentlich alles ganz gut. Sein Arzt hat ihn halt immer auch lückenlos arbeitsunfähig geschrieben.
Ja, was heißt genau lückenlos? Also das heißt immer, dass da kein Tag oder so dazwischen ist.
Genau, also normalerweise ist es ja so beim Arbeitnehmer, bei der Arbeitnehmerin, die ersten 6 Wochen bekommst du ja eine Entgeltfortzahlung von deinem Arbeitgeber.
Mhm. Mein Lohn wird mir weitergezahlt.
Genau,
ne?
Du bekommst im Grunde deinen 100%igen Lohn.
Ja.
Weitergezahlt. Da musst du nur darauf achten, dass du das deinem Arbeitgeber natürlich halt auch anzeigst und
dass du krank bist.
Dass du krank bist, genau. Und dann ist das relativ problemlos. Bist du länger als 6 Wochen arbeitsunfähig erkrankt, dann springt die Krankenkasse ein.
Mhm.
Das heißt, die zahlen dann Krankengeld. Das ist dann aber ein bisschen niedriger als das, was du natürlich zuletzt bekommen hast.
Ein ganzes Stück niedriger, glaube ich.
Ja,
oder?
Genau. Mhm. Und da musst du wirklich auch sehr, sehr vorsichtig sein. Da musst du der Krankenkasse, die braucht Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Das heißt, die müssen lückenlos sein. Das heißt, du musst spätestens an dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geendet hat, muss die neue ausgestellt werden.
Aber wie ist das denn? Gab es da nicht mal irgendwie eine Problematik? Wie ist das angenommen? Ich habe eine Krankschreibung bis Freitag.
Genau.
Gehe ich dann am besten auch schon am Freitag gleich
Ja. Das war früher so.
Genau. Ach, das war früher
das
so.
Das war früher so.
Okay, heute reicht es, wenn ich am Montag gehe. Weil genau. Früher hat man doch irgendwie noch den Samstag oder also das Wochenende
ja.
mit irgendwas
das
war
das war
doch
total
da cooles,
problematisch.
Ne?
Also okay. Da gab es sehr, sehr viele Fälle, wo die Leute aus der Krankengeldzahlung rausgefallen sind. Mhm. Zum Beispiel auch, wenn sie aus einer Reha kamen und sind arbeitsunfähig entlassen worden bis Freitag.
Ja.
Da mussten die an dem Freitag noch irgendwie einen Arzt aufsuchen.
Was ja
das
ganz heißt, easy ist nach 12 Uhr.
Die sind
Uhr,
dann
ne?
irgendwie nachmittags irgendwie aus der Reha gekommen. Ja. Mit dem Zug, womöglich 3-4 Stunden Fahrt und mussten an dem Tag noch irgendwie zusehen, dass sie halt einen Arzt bekommen, der sie weiterhin krank schreibt.
Okay, und das gibt's jetzt
und
aber.
Das gibt's aber nicht
ach
mehr.
Ach so, weil das hatte ich noch im Hinterkopf, dass das
genau.
Wirklich echt super schwierig
genau.
ist. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt bis Freitag krankgeschrieben bin, reicht es, wenn ich am Montag
genau.
zum
genau.
Arzt gehe und mich erneut krank
genau.
schreiben lasse.
Genau,
okay.
Das reicht, weil der Samstag, okay. Sonntag und Feiertage zählen halt nicht dazu.
Okay.
Das heißt, das ist überhaupt gar kein Problem.
Okay.
Oder darauf muss man zumindest halt achten.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist zumindest schon mal ein bisschen problemloser, als es halt früher
ja,
war.
Ja. Okay.
Genau, und das war, also wie gesagt, er hat sich immer lückenlos arbeitsunfähig schreiben lassen über seinen Arzt. Und das war auch alles irgendwie problemlos möglich, gar kein Thema gewesen. Und dann war sein Arzt im Urlaub, im Erholungsurlaub so. Und das hatte der Arzt ihm halt auch mitgeteilt und hat aber gesagt, ich habe einen Vertretungsarzt.
Ja.
Und der war 2-3 Wochen nicht da und dann ist er halt zu diesem Vertretungsarzt gegangen, hat sich dort 2 Wochen wieder krank schreiben lassen und ist danach wieder zu seinem eigentlichen Arzt gegangen und ließ sich dort weiterhin
ja.
arbeitsunfähig
ja.
schreiben, genau. Und dann teilte ihm plötzlich die Krankenkasse mit, ja, das ist ja schön, aber es wäre eine Lücke von 2 Wochen entstanden.
Was?
Weil sein Vertretungsarzt wohl scheinbar halt die AU-Bescheinigung nicht weitergeleitet hat.
Ja, aber ist ja nicht sein Problem. Also das von Herrn Eisen,
das,
ich sagen.
Genau, das dachte
aber
Herr Eisen
einmal,
auch. Aber
auf einmal wurde es zu seinem Problem. Ne?
Aber die Krankenkasse fand schon sehr wohl, dass es halt sein Problem ist. Man muss beachten, dass es seit 1.1.2023 auch eine neue Regelung gibt. Da gibt es halt diese elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ne, als Arbeitnehmer weiß man da jetzt halt auch. Ne? Der Arbeitgeber bekommt zum Beispiel halt elektronisch von der Krankenkasse halt auch die Information, dass jemand erkrankt ist.
Ja.
Und die Krankenkasse bekommt normalerweise von dem behandelnden Arzt auch über den elektronischen Weg gemeldet, dass der Patient oder der Versicherte, die Versicherte AU ist.
Okay, also das heißt, ich gehe zum Arzt, mein Arzt schreibt mich krank, das wird elektronisch der Krankenkasse gemeldet
genau.
und die Krankenkasse meldet das dann auch elektronisch an meinen Arbeitgeber.
Genau, genau.
Eigentlich.
Eigentlich, so, und eigentlich gar kein Problem. Funktioniert eigentlich auch wirklich sehr gut.
Ja.
Der Versicherte bekommt davon aber eigentlich gar nichts mehr mit. Das heißt, früher hast du ja diesen sogenannten gelben Schein gekriegt.
Ja.
Den bekommst du aber gar nicht mehr. Der ist ja weggefallen.
Ja.
Das heißt, weil
den
du
musstest
eine elektronische
du immer
Übermittlung. Genau, den musstest
Arbeitgeber.
Du dann immer beim Arbeitgeber beziehungsweise bei der Krankenkasse dann ja, wenn du im Krankengeld
stimmt.
Warst,
ja.
musstest du das
hinschicken,
rechtzeitig
ne?
auch noch hinschicken. Das war auch ein großes Problem. Du musstest immer darauf achten, dass es rechtzeitig rausgeht.
Ja.
Das war mit der Post ja auch nicht immer so ganz einfach.
Nee, das stimmt.
Da ist auch oft so eine AU-Bescheinigung
ja.
halt einfach,
verloren
auf dem Postweg
gegangen.
Verloren gegangen. Da haben wir auch viele Fälle gehabt, wo es wirklich sehr problematisch war. Und von daher, der Stress ist jetzt weg bei den Versicherten. Mhm. Das ist wirklich ein großes Glück. Und wie gesagt, eigentlich die elektronische AU-Übermittlung läuft eigentlich ganz gut.
Ja.
So. Und wie gesagt, der Versicherte bekommt eigentlich von dem Prozess gar nichts mehr mit und müsste sich ja eigentlich dann auch im Ernstfall darauf verlassen können, dass alles korrekt läuft.
Geh ich einfach mal von aus.
Genau,
ne?
genau. Wie gesagt, die Krankenkasse sah das so ein bisschen anders und hat gesagt, ja, nee, also er hätte auf jeden Fall dafür Sorge tragen müssen, dass sein Arzt die Übermittlung vornimmt. Da hätte er sich vergewissern müssen, das hätte er sich bestätigen lassen müssen.
Wie
extra nochmal.
Schriftlich bestätigen.
Auf so ungefähr. Und okay. Zur Not könne man sich ja auch noch so einen Papierausdruck geben lassen vom Arzt. Dass er totaler Humbug ist. Das macht ja im Grunde diese elektronische Übermittlung
ja,
der Arbeitsunfähigkeit ja obsolet.
Also ich soll mich als Versicherte dann auch noch darum kümmern. Also ich werde krankgeschrieben, eigentlich läuft das alles elektronisch, aber die Krankenkasse fand bei Herrn Eisen, er hätte da nochmal nachhaken
genau.
müssen und sich das eigentlich auch nochmal schriftlich bestätigen lassen
genau.
müssen, dass die Krankenkasse das tatsächlich
genau.
elektronisch gemeldet
genau.
hat.
Genau.
Ja.
Ja.
Das ist Deutschland,
super,
ne? Klingt,
genau.
klingt, ja.
klingt total logisch,
klingt
ne?
Ja.
Herr Eisen kam in die Beratung und sagte, was soll denn das jetzt? Also das ist ja,
ja
wirklich halt
weil die Konsequenz
Humbug.
War, wenn ich richtig verstanden habe, dass sie das Krankengeld dann nicht mehr gezahlt haben. Oder
also
wie war das?
Für diese 2 Wochen,
ja, ja.
die entstanden sind, er war ja im Beschäftigungsverhältnis.
Ja.
Von daher war es jetzt grundsätzlich, also das Beschäftigungsverhältnis war nicht gekündigt, von daher war es erstmal grundsätzlich kein Problem. Er hat nur für diese 2 Wochen kein Geld bekommen. Naja, das war natürlich ein finanzielles Problem.
Wollte ich gerade sagen, das wird dann ja zu einem Problem möglicherweise, ne?
Sehr problematisch ist für Menschen, die tatsächlich nicht mehr im Beschäftigungsverhältnis sind. Weil das gibt's ja auch manchmal. Du kriegst Krankengeld, bist arbeitsunfähig erkrankt und der Arbeitgeber hat dich möglicherweise kurz vor der Krankschreibung
oder Fall von uns gelesen.
Während der Krankschreibung gekündigt. Dann hast du kein Beschäftigungsverhältnis mehr. Und in dem Fall ist es sogar noch viel, viel schlimmer. Dann ist nämlich dein Versicherungsstatus halt auch nicht mehr geklärt. Das heißt, es könnte dir rein theoretisch, so ist es früher gewesen, ist es passiert, wenn du keine lückenlose Krankschreibung vorlegen konntest, dann bist du aus der Krankenkasse rausgeflogen. Du hast kein Versicherungsverhältnis mehr gehabt.
Und dann, was dann?
Ja, da muss man sich halt im Grunde rechtzeitig arbeitslos melden. Das ist aber auch manchmal dann rückwirkend halt problematisch.
Müssen wir nochmal eine extra Folge zu machen, glaube ich, ne?
Also das war sehr, das ist Gott sei Dank aber auch nicht mehr der Fall. Okay. Das hat man auch für die Versicherten halt wirklich auch gut geregelt. Wenn man innerhalb von einem Monat nachweist, dass man halt weiterhin auch krankgeschrieben ist, dann passiert dir das nicht.
Ach so, okay.
Du musst innerhalb von einem Monat.
Müssen wir keine Folge zu machen.
Nein, nein, genau. Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich bei Herrn Eisen gewesen, 2 Wochen lang kein Krankengeld.
Ja.
Das heißt, das ist dann finanziell schon.
Nein, das ist ein halber Monatslohn.
Genau, also das ist eine Menge Geld.
Ist ja ein bisschen weniger als der normale Lohn.
Aber trotzdem, Geld.
Die Hälfte ist weg, ne?
Seine normalen Lebenshaltungskosten sind ja weitergelaufen.
Ja.
Miete musste gezahlt werden. Er hat gesagt, ja, wie soll ich das denn jetzt machen?
Ja.
Genau, und dann haben wir gesagt, nee, das kann halt nicht sein. Da legen wir Widerspruch ein.
Jo.
Genau. Und das haben wir dann auch gemacht. Genau. Die Geschichte ist, dass Herr Eisen ja eigentlich alles getan hat, um eine lückenlose Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung halt vorzuweisen. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, diese neue Regelung würde ja ad absurdum geführt werden, wenn man dann im Grunde auch noch dem Versicherten jetzt halt irgendwie so eine Nachweispflicht halt aufdrückt.
Dass dann hätte man es auch so lassen können,
hätte man auch sagen können, das brauchen wir hier nicht. Und das sehen die Gerichte tatsächlich halt auch genauso, dass sie sagen, nee, also wenn der Versicherte alles getan hat, ne, er ist zum Vertretungsarzt gegangen, er hat sich rechtzeitig weiterhin arbeitsunfähig schreiben lassen, er konnte das nachweisen, dass er an dem Tag auch da war, dann ist davon auszugehen, dass tatsächlich halt dieses technische Problem, was da möglicherweise stattgefunden hat, weil die elektronische Übermittlung nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer, kann man nicht zulasten des Versicherten, kann man dem nicht anlasten.
Ja.
Das geht halt nicht. Es gibt bestimmte Punkte, die kann man dem Versicherten nicht halt zuordnen. Das darf die Krankenkasse nicht, weil das wäre im Grunde halt eine Risikoverschiebung zulasten eines Versicherten, die nicht akzeptabel ist.
Ja, okay. Das heißt, wir haben einen Widerspruch begründet.
Mhm.
Und seit 01.01.23 gibt es diese elektronische AU-Bescheinigung. Ne? Und es läuft offensichtlich so super, dass es schon Gerichtsurteile dazu gibt. Also ist das schon ein paar Mal irgendwie, in dem Bereich ist da schon was vorgekommen. Und es gibt Urteile dazu. Und die Krankenkasse von Herrn Eisen hat trotzdem gesagt, nee,
klar.
Wir zahlen es.
Ja, einfach mal versuchen, ne?
Ah, oh.
Also das haben wir häufiger. Das ist tatsächlich bei manchen Krankenkassen hat man manchmal das Gefühl, es wird halt erstmal ausgereizt. Das haben wir tatsächlich dann doch, dass Krankenkassen dann bestimmte Urteile halt scheinbar irgendwie nicht beachten und meinen, nee.
Einfach wegignorieren, ne?
Wegignorieren und sagen, nee, das ist halt jetzt einfach so.
Also das finde ich schon
Ist schon hammerhart, aber das ist nicht das erste Mal, dass uns sowas in der Beratung passiert ist. Das haben wir, wie gesagt, ab und zu mal. Und wie gesagt, hier in diesem Fall ist es einfach so, dass Verzögerungen im Ablauf, also auch wenn der Arzt jetzt zum Beispiel erst zu spät die AU-Bescheinigung halt irgendwie übermittelt hätte.
Ja.
Oder es gibt ein technisches Problem oder irgendetwas, was ja nicht in der Macht des Versicherten steht.
Ja, klar.
Dann ist es so, das darf dem Versicherten nicht angelastet
haben
werden.
Haben Gerichte entschieden?
Haben Gerichte so auch entschieden, genau, Sozialgerichte.
Ja.
Und es gibt sogar Urteile, da ist es so, selbst wenn das Praxispersonal zum Beispiel fälschlicherweise einem Patienten sagt, ach, du brauchst heute gar nicht zu kommen, ich habe jetzt gar keinen Termin für dich, damit du dich weiterhin lückenlos arbeitsunfähig schreiben kannst, das reicht morgen auch noch und man kann das nachweisen. Selbst dann wäre es halt so, dass man sagt, okay, das ist tatsächlich zulasten des Arztes oder der Praxis, das ist denen zuzuschreiben. Und dafür kann der Versicherte auch tatsächlich nicht belangt werden, weil er muss sich im Grunde auf die Aussage der Praxis zum Beispiel halt auch verlassen können. Oder aber, wenn zum Beispiel aufgrund eines Krankheitsfalls die Praxis plötzlich aus welchen Gründen auch immer geschlossen ist an dem Tag und er findet nicht rechtzeitig halt einen Vertretungsarzt und bekommt da halt keinen Termin und kann das nachweisen, dass er da zum Beispiel halt telefonisch nicht durchgekommen ist, keine Möglichkeit hatte, sich tatsächlich da weiterhin krank schreiben zu lassen.
Ja.
Auch dann ist es so, dann kann man sagen, okay, das kann dem Versicherten auch nicht angelastet werden.
Aber wie weise ich denn sowas nach? Also wie soll ich denn nachweisen, dass das ständig besetzt ist oder dass die Dame…
Das muss man glaubhaft machen einfach. Ne? Da muss man halt einfach ganz klar sagen, ich habe den ganzen Tag versucht, da halt anzurufen. Die Möglichkeit gab es nicht. Und dann gibt es gegebenenfalls unter Umständen halt auch die Möglichkeit, dass die Praxis einen rückwirkend für diesen einen Tag krank schreibt. Das muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen.
Ja.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel halt über eine telefonische Krankschreibung oder über eine Videosprechstunde kann man sich auch krankschreiben lassen. Da muss man allerdings immer aufpassen, da gibt es sehr enge Voraussetzungen. Bei einer Erstbescheinigung ist es so, höchstens für 5 Tage.
Ja.
Und bei Folgebescheinigungen ist es so, nur wenn zwischenzeitlich tatsächlich auch ein Gespräch mit dem Patienten und dem Arzt stattgefunden hat. Das heißt, man muss zwischendurch in die Praxis gehen, der muss einen gesehen haben. Es dürfen keine schwerwiegenden Erkrankungen sein, es dürfen keine neuen Erkrankungen sein.
Also bei Eisen höchstwahrscheinlich nicht, ne, mit dieser Wirbelsäulengeschichte.
Das hätte sein können. Also da hätte der Arzt zum Beispiel halt auch sagen können, okay, also gut, das war jetzt der Vertretungsarzt, die kannten sich natürlich nicht. Aber sein Arzt hätte zum Beispiel sagen können, hier, ich stell dir eine Folgebescheinigung aus, das können wir auch telefonisch klären, weil ich kenne dich, ich kenne deine Krankheitsgeschichte, es ist weiterhin dieselbe Erkrankung, es ist keine neue Erkrankung.
Okay.
Und darüber hätte man das tatsächlich auch regeln können.
Okay.
Allerdings muss der Arzt da halt auch zustimmen. Nicht alle Ärzte bieten das halt auch an, machen eine telefonische Krankschreibung. Manche bieten auch keine Videosprechstunde natürlich halt an.
Ich kenne Ärzte, die da schreiben die Damen am Empfang weiter folgekrank.
Ja, also natürlich, ne, klar, gibt's auch. Wenn der Patient bekannt ist und die Krankheitsgeschichte ist klar und bei ihm war es jetzt auch so. Es ist ja auch immer nur eine abschnittsweise Krankschreibung. Ne? Also die Ärzte schreiben ja nie irgendwie für 3 Monate, krank, dürfen sie auch gar nicht. Es ist immer abschnittsweise. Und da ist es so, wenn wir so einen langen Prozess schon hatten, dann ist klar, der ist weiterhin arbeitsunfähig.
Okay. Eigentlich ist das dann ja eine schnelle und einfache Nummer, ne? Schreibst du den Widerspruch und sagst, hier Leute, liebe Krankenkasse, hier guckt doch mal, da gibt's das Gerichtsurteil.
Aber super nervig, ne?
So. Also,
das ist super nervig.
Was ist das für ein unnötiger Quatsch? Ja. Aber, so, wir haben das weggeschickt und ich gehe mal fest davon aus, es war erfolgreich, weil es gibt ja auch ein Gerichtsurteil dazu.
Ja, natürlich war es erfolgreich. Ja. Es war aber wieder mal, wie gesagt, Zeitverschwendung, Energieverschwendung für alle Seiten. Ich dann einfach dachte, das kann nicht sein, dass er da jetzt für kämpfen muss.
Also, vor allem für Herrn Eisen auch, wie gesagt, 2 Wochen kein Geld
bekommen. Kein Geld.
Ne? Und das kriegst du dann ja nämlich mal an, ne, wenn der Bescheid positiv ist von der Krankenkasse, kriegst du ja eine Nachzahlung.
Ja.
Nutzt der ja aber in dem Moment irgendwie
nichts. Nein, natürlich
nicht. Weil ich weiß nicht, wie lange hat das gedauert, bis der Widerspruch dann irgendwie kam?
Ne, 8 Wochen. Also bis wir dann halt durch waren damit. Ja, klar. Also das hat dann halt gedauert. Das Problem ist ja auch, diese abschnittsweise Krankschreibung bedeutet ja auch, dass du auch abschnittsweise natürlich nur Geld bekommst, immer für die Tage, wo du krankgeschrieben bist.
Ja.
Und die Krankenkasse zahlt ja nicht sofort in dem Moment, wo die AU-Bescheinigung vorliegt.
Ja, ja.
Auch da hast du immer eine Verzögerung von mehreren Tagen.
Mhm.
Das heißt, diejenigen, die im Krankengeldbezug sind, sind eh schon gekniffen, weil sie halt nicht wie ein normaler Arbeitnehmer natürlich
immer
halt
zum 1.
Immer
oder 15.
oder Ende des Monats das Geld auf dem Konto haben und wissen, aha, dann kommt es wieder, dann sind meine Mietzahlungen sind kein Problem. Die Miete muss mir spätestens am 3. Werktag halt überwiesen sein. Mhm. Die meisten haben Dauerauftrag.
Ja.
Und wenn dann das Krankengeld erst verzögert kommt, dann ist das möglicherweise halt tatsächlich für manche oder für viele dann auch ein großes finanzielles Problem.
Ja.
Und das kam ja auch noch erschwerend hinzu. Also das heißt, es hätte wirklich nicht sein müssen.
Ja. Ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, gab ja ein Gerichtsurteil. Eigentlich war die rechtliche Lage ja irgendwie klar, ne?
Genau.
Aber
irgendein findiger Sachbearbeiter hat wahrscheinlich gedacht, okay, wir können mal wieder die Quote drücken. Das ist jetzt ein bisschen böse, aber manchmal hat man wirklich schon das Gefühl.
Ich frage mich halt,
warum?
Manchmal tun die ja so, als ob das ihr privates Geld irgendwie wäre.
Ja.
Wenn es ein Gerichtsurteil dazu gibt, dann ist doch eigentlich klar, dass da irgendwie was kommt.
Einfach stumpf, nee, haben wir nicht gekriegt. Ja. Ist uns auch eigentlich völlig egal, warum wir das nicht gekriegt haben. Haben wir halt nicht bekommen, hätte er dafür Sorgen tragen müssen. So, Punkt aus.
Okay. Aber wir haben ihm geholfen. Herr Eisen war sehr glücklich.
Genau.
Ich hoffe, ist er auch wieder fit irgendwie mittlerweile?
Ja, mittlerweile geht es ihm halt wieder besser. Ist in der Wiedereingliederung, genau.
Okay.
Sprechen wir ja auch gleich nochmal.
Ich kann sagen, was das ist, erklären wir ja gleich
nochmal. Genau, deswegen passt das ganz gut, genau. Ja. Und da sind ja auch ein paar Sachen zu beachten. Und von daher ist es ganz spannend, dass wir das halt nachher auch nochmal besprechen.
Sehr schön, dann danke ich dir für diesen Fall.
Gerne.
Und habe uns eine Zahl mitgebracht.
Ach, Prozent oder Zahl oder...
Ich weiß es nicht.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, liebe Katharina, ich werde dich heute aufs Glatteis führen, ne? Muss ich es nochmal ganz kurz gucken?
Ja, guck nochmal.
Ja. Die heutige Zahl ist 19,4.
Ja, das ist Prozent.
Nee. Deswegen sage ich dir, ich werde dich aufs Glatteis führen, weil ich wusste, dass du das sagen würdest.
Ja.
Nein, es ist tatsächlich 19,4, es könnten Prozent sein, sind es aber nicht. Und zwar ist das 19,4, jetzt fange ich auch schon an.
Prozent.
Die Versicherten der Techniker Krankenkasse waren 2023 19,4 Tage krankgeschrieben.
Oh.
Das ist ein neuer Höchststand und
das
ehrlich
ist
gesagt
viel,
relativ
ja.
viel.
19 Arbeitstage.
Über, ne? Also ja. 19,4 oder 7, ich muss nochmal gucken. Nein, 19,4. 19,4 okay. Tage krankgeschrieben.
Das sind mehr als
in
drei
einem Jahr.
Wochen, ne?
Und das sind halt die Versicherten der Techniker-Krankenkasse.
Ja.
Ich habe nochmal so ganz kurz bei anderen Krankenkassen geguckt. Das ist, da ist die Techniker jetzt irgendwie keine Ausnahme.
Okay.
Also von daher ist es relativ viel.
Ja.
Und gerade wenn es halt auch ne, längere Krankheitsräume sind, haben wir ja schon drüber gesprochen, kann es schwierig sein, gibt es ein paar Sachen, die man beachten muss.
Ja.
Aber vor allen Dingen muss man auch ein paar Sachen beachten, wenn man wiederkommt, wenn man wieder in den Job kommt, wenn man hoffentlich dann wieder gesund ist.
Mhm.
Und darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Jessica Schütze, unsere liebe SOVD-Kollegin. Hallo Jessica, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Wir freuen uns. Wir haben gerade schon über einen Fall gesprochen, den Katharina mitgebracht hat zum Thema Krankschreibung und Krankengeld.
Mhm.
Und du bist ja nicht nur bei uns in der Beratung tätig in Osnabrück und kennst da die ganzen Anliegen der Mitglieder, sondern du bist ja auch bei uns im SOVD-Betriebsrat. Du bist uns heute per Zoom aus Osnabrück zugeschaltet. Vielen Dank dafür.
Mhm.
Und ja, also im Rahmen des Betriebsrats machst du natürlich auch so wieder Eingliederungsgeschichten bei uns beim SOVD. Das heißt, du bist da fachlich die Expertin. Da haben wir gedacht, fragen wir doch mal die liebe Jessica, dass sie uns beim sogenannten betrieblichen Eingliederungsmanagement, also beim BAM, irgendwie weiterhilft und uns da unter anderem ein bisschen was zu erzählen kann. Ich musste übrigens lernen, dass es betriebliches Eingliederungsmanagement heißt und nicht betriebliches Wiedereingliederungsmanagement.
Genau.
Genau.
So, ja, genau. Also deswegen sage ich ab jetzt auch nur noch BAM.
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 Du kannst natürlich auch sagen BAM als Abkürzung bleib ein Mitarbeiter.
Oh.
Kannst du das besser merken.
Oh, wie schön.
Ja.
Das finde ich tatsächlich, das find ich
schön,
tatsächlich
ja.
sehr schön. Danke für den Hinweis. Also wenn
gerne.
Man nach längerer Krankheit wieder zurück in den Job kommt, dann muss man ja, soweit ich weiß, dieses BAM durchlaufen. Also nicht nur bei uns beim SOVD, sondern eigentlich überall, wo man wieder anfängt, dann nach längerer Krankheit zu arbeiten. Was ist das denn eigentlich und wie funktioniert das denn genau?
Also man muss es nicht, man kann es ablehnen.
Ach so, okay. Ja.
Also der Gesetzgeber überträgt einen Teil der Verantwortung für die Gesundheit dem Arbeitgeber, also so wie jetzt unserem Arbeitgeber. Und also wenn dann Beschäftigte in 365 Tagen 6 Wochen AU sind, also ob's unterbrochen oder auch in einem Stück sind, dann kriegen sie das Angebot für ein BAM.
Ach so,
ah, okay.
Muss das in 6 Wochen eine Krankheit sein oder kann das auch, also weißt du, kann ich halt auch 2 Wochen irgendwie eine Grippe haben und 3 Wochen ein gebrochenes Bein? Ja.
Genau, das summiert sich dann, also wenn dann die 6 Wochen voll sind, bekommt der Beschäftigte halt ein Anschreiben.
Okay. Und das muss er automatisch, das heißt, der Arbeitgeber muss es zumindest halt anbieten.
Genau.
Mhm. Okay.
Genau.
Okay, und wieso sollte ich oder warum habe ich die Möglichkeit, als Arbeitnehmer sowas abzulehnen? Ist das nicht eigentlich was Gutes für mich?
Doch, das ist was Gutes, aber viele meinen, das ist einfach nur ein Personalgespräch. Also die haben dann Manschetten irgendwie, weil sie nicht wissen, was auf die zukommt.
Ach so.
Und dann kommt zum Beispiel der BAM-Beauftragte, so zum Beispiel wie Moni und ich, dann ins Spiel. Wir bieten dann ein Informationsgespräch an. Da gibt's jetzt, ich habe jetzt nochmal so einen Flyer entwickelt, den wollte ich jetzt nochmal in Umlauf bringen, um da so ein bisschen Klarheit, dass es kein Personalgespräch ist, sondern eigentlich für beide Seiten was Gutes ist. Na?
Okay, das heißt, die wiederkommen möchten, haben so ein bisschen Angst, dass sie sich vielleicht auch dafür rechtfertigen müssen, dass sie irgendwie so lange krank waren und sowas. Also, dass das eher so eine Strafmaßnahme oder irgendwie sowas ist, ne?
Oder dass sie halt sagen müssen, was sie gehabt haben. Also darum geht's überhaupt nicht. Es geht einfach nur zu gucken, dass einfach ein leidensgerechter Arbeitsplatz vielleicht geschaffen wird oder auch. Es gibt natürlich auch Beschäftigte, die dann Probleme haben im personellen Bereich. Da kann man natürlich auch dann versuchen zu unterstützen, zu helfen. Und also je nachdem, man muss halt viel Empathie haben, um auf den, es ist immer wie die individuell. Ne? Also es geht nicht darum, dass der Beschäftigte erzählen soll, was er für Krankheiten hat, sondern es geht letztendlich darum, dass da geholfen wird, in welcher Form auch immer. Weil es gibt ja viele verschiedene Krankheiten, wo man jetzt sagt, zum Beispiel, wenn man was mit der Psyche hat und oder es betrifft den Arbeitsplatz, dass man guckt, dass dass vielleicht ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. Sei es oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder ein Stuhl, ein ergonomischer Stuhl. Also je nachdem, was für eine Krankheit, da kann man dann immer ansetzen und versuchen zu helfen.
Gibt es dann auch die Möglichkeit, dass jemand zum Beispiel irgendwie abteilungsintern vielleicht halt auch in eine andere Abteilung muss, weil man sagt, okay, da gibt es halt Probleme, vielleicht halt auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist natürlich immer ein bisschen doof, aber natürlich gibt es halt auch vielleicht auch mal Probleme mit Kollegen, die möglicherweise halt die Erkrankung verschlimmert haben oder will jetzt nicht in den Bereich Mobbing oder sowas gehen, aber das gibt es natürlich auch in größeren Firmen, dass man dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, jemanden woanders hinzu versetzen.
Genau. Da muss man halt gucken, dass man in dem Gespräch halt so ein bisschen auch rausfiltert, wo liegt das Problem, ne? Und inwieweit kann man da helfen, dass man dann sagt, vielleicht ein anderes Büro oder ja.
Ja, so anderes Umfeld.
Ja, weil ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, weil wenn ich krank bin, mit egal was für einer Erkrankung, und vielleicht ist es tatsächlich schwieriger mit einer psychischen Erkrankung, weil das ja immer noch ein Stück weit stigmatisiert ist, aber ich komme ja in so ein Gespräch dann rein. Und ich weiß ja vielleicht gar nicht so genau, was mir konkret helfen könnte, ne? Also wenn ich irgendwie Rückenprobleme habe, dann ist es vielleicht relativ einfach, ne, was du gesagt hast, höhenverstellbarer Schreibtisch oder irgendwie ein bestimmter Stuhl oder keine Ahnung was. Aber wenn es tatsächlich auch um psychische Erkrankungen geht, dann weiß ich ja vielleicht gar nicht so ganz genau, was könnte mir denn tatsächlich helfen. Und da nehme ich mal an, seid ihr als BAM-Beauftragte oder sind BAM-Beauftragte insgesamt im Betriebsrat tatsächlich ja auch dazu da so einen Weg aufzumachen, oder? Wie ist das?
Genau, da zu helfen.
Ja.
Dass man guckt, was kann man da am besten machen. Weil man macht hinterher dann eine Fallbesprechung und dann wird halt geguckt, wie können wir helfen. Ne? Dann wird's angeboten. Ob der Beschäftigte das dann annimmt oder nicht, ist natürlich dann auch wieder die andere Frage. Er muss es ja nicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Und so läuft es.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt auch einfacher ist, mit euch zu sprechen, weil es sind ja eigentlich Kollegen, ne, untereinander, als dass man dann gleich mit dem Arbeitgeber halt in dieses
Genau. Dafür
Gespräch
gibt's dieses,
geht, genau.
Dafür sollte es dieses Informationsgespräch, das bieten wir dann an, das kann man dann auch telefonisch machen, wie auch immer,
genau.
Um da mal so Licht ins Dunkel zu bringen, ne?
Okay.
Was ist überhaupt BAM? Also, die kriegen ja vom Arbeitgeber das Schreiben, sie werden zum BAM eingeladen und dann heißt es, oh Gott, jetzt muss ich zum Personalgespräch, nee, lehne ich ab.
Ja,
ist ja meistens so, ne?
Ja.
Und also das hab ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, da möchte ich gerne noch weiter.
Ah, sehr schön. Prima.
was
und,
tun.
Und
ja.
wie ist es dann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ne, nehme ich mal an, ich habe jetzt eine Einladung bekommen und ich spreche erstmal mit euch und es ist klar, so was ich mir zum Beispiel vorstelle, ne? Also irgendwie, dass ich sage, gut, jetzt um wieder in den Betrieb eingegliedert zu werden nach einer langen Erkrankung. Könnte ich mir das und das vorstellen? Welche Möglichkeiten gibt es? Ich habe mit euch gesprochen. Und dann gibt es ja das eigentliche Gespräch dann auch wahrscheinlich mit der Arbeitgeber muss ja dann dabei sein, also der Personalchef,
genau.
ne? Und
dann,
wie läuft so ein Gespräch dann ab?
Also dann ist, ja, wie gesagt, der Arbeitgeber, dann kann der Beschäftigte sich noch jetzt, das ist neu, eine Person seines Vertrauens mitnehmen zu dem
Ah,
Gespräch, um
okay.
als Unterstützung noch. Ja, denn der
Steffi? Ja, nee,
BAM-Beauftragte.
aber das ist
Ja, ist
tatsächlich
interessant,
neben
ja.
euch. Ich glaube, das habe ich doch gelesen. Also rein theoretisch könnte ich auch meine Schwester mitnehmen, ne?
Ja, genau.
Also das ist
Kannst
auch,
auch
weil
einen
das,
Anwalt mitnehmen.
also, um gleich erstmal eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen,
Genau.
ne? Nee, aber
Ja.
das fand ich
Ja.
tatsächlich, das habe ich sehr positiv zur Kenntnis
Das
genommen.
ist
Das ist
schön, ja.
tatsächlich, ne, wenn es darum geht, eben ne, eine Person des Vertrauens und ihr seid ja dann quasi die Fachleute und dass ich nicht nur euch an der Seite habe, sondern tatsächlich auch jemanden, ja, ne, der
Ja,
mir halt
klar,
in der
deine
Situation
Schwester,
auch irgendwie
logisch.
den Rücken stärkt oder eine Freundin oder
Ja.
mein Mann oder
Ja.
Ja.
wen auch immer, ne?
Ja.
Rein
Ja.
theoretisch muss mir das gestattet sein, ne?
Genau,
Ah ja,
ist
cool.
gestattet. Ja.
Genau, okay. Ja, das
Genau.
ist
Und dann
gestattet.
sitzt man in der großen Runde und dann, wie
Ja, das
läuft's
ist
dann
dann,
ab?
also man hat dann eigentlich ein Gesprächs, also man führt ein Gesprächsprotokoll,
Mhm.
ne? Also das sind bestimmte Fragen, die man dann stellen darf. So, die hat der Vorgesetzte dann auch, die fragt er ab. Und ja, und dann wird geguckt, ein BAM ja oder ein BAM nein, weil manchmal ist es ja wirklich so wie jetzt bei meiner Hand. Wenn ich jetzt da 6 Wochen AU gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, hallo, ich brauche kein BAM, weil was wollt ihr machen? Ihr könnt mich schlecht operieren.
Ja, nur für
Ah.
alle, die das jetzt irgendwie nicht sehen können oder so.
Genau.
Jessica hat Aua am Daumen
Nicht.
und
Ein bisschen mehr
sollte
als Aua, glaube
sehr
ich.
viel Aua am Daumen und sollte
Ja.
heute eigentlich operiert werden und das hat sich jetzt irgendwie geschoben und vielleicht muss es sogar noch eine schlimmere OP werden und aber Jessica ist da ganz positiv und wir freuen uns deswegen
Ja.
extra, dass sie da ist. Aber da, ja, da hast du natürlich recht, ne? Du hast irgendwie Probleme mit dem Daumen, es wird höchstwahrscheinlich operiert werden,
Naja.
es wird sich irgendwie ein bisschen ziehen und dann bist du
Klar.
ja hoffentlich wieder so fit und einsatzbereit wie vorher auch. Also
Genau.
da stellt sich dann natürlich die Frage, ne, braucht man
Genau.
irgendwie ein BAM, ne? Aber die Fragen vom Arbeitgeber, sind die fix sozusagen? Also gibt es da irgendwelche Vorgaben, das, was er fragen muss, oder ist das von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich? Denkt er sich da selber Sachen aus?
Also, nee, es ist so vorgeschrieben jetzt halt nicht, aber man sollte vorher halt gucken, wie formuliere ich die Fragen oder wo wir vorhin schon waren, wenn es denn um die Psyche geht, ne? Oder habe ich jetzt ein gebrochenes Bein? Also es ist schon vorgegeben, die Fragen, was das beinhaltet, aber letztendlich, wie sie dann gestellt werden, das ist dann, das muss der, das macht der Vorgesetzte, ne? Also wie er das formuliert.
Okay, also es ist meistens tatsächlich, nehme ich mal an, ein persönliches Gespräch in dieser Runde, die du schon irgendwie gesagt hast. Und ja, ich habe natürlich schon gehört und verstanden, was du gesagt hast, dass das jetzt kein Personalgespräch ist oder so, ne? Aber es gibt doch sicherlich auch Sachen, worauf man als Arbeitnehmerin irgendwie achten kann, wenn man in so ein Gespräch geht. Hast du da irgendwelche Tipps, was irgendwie wichtig wäre?
Ja, also man sollte halt gucken, dass es wirklich nur, was die Arbeit betrifft, dass man darüber spricht. Ne? Alles, was die Arbeit betrifft, das wäre wichtig. Und man sollte halt wissen, dass ja, man sollte das BAM, wenn es geht, nicht ablehnen, weil das könnte einem negativ dann irgendwann ausgelegt werden. Das ist eigentlich so das Einzige, wo ich sagen würde, da müsste man drauf achten. Also es ist ein ganz, ganz großes Vertrauensgespräch. Das kommt auch alles nicht in die Personalakte. Ne? Da gibt es extra einen, also haben die BAM-Beauftragten diese Akten, die kommen unter Verschluss. Und solange wie das BAM läuft, wird das dann unter Verschluss gehalten werden. Und am Ende der BAM-Maßnahme wird ja nochmal ein Fallgespräch geführt, ne, ob Erfolg oder nicht. Und dann kann der Beschäftigte dann auch sagen, so, ich möchte die Akte haben oder sie soll vernichtet werden. Ja,
Okay.
also die wird dann auch nicht aufbewahrt oder so,
Okay.
ne?
Fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wie lang ist denn so ein BAM, also so eine Wiedereingliederung? Hängt das davon ab, wie lange ich krankgeschrieben war oder was ich für eine Krankheit habe? Wie lang ist das so?
Du kannst ja diese stufenweise Wiedereingliederung, kannst du ja machen, ne? Das nennt sich das Hamburger Modell, du fängst mit 2 Stunden an, je nachdem, wie viele Stunden du denn überhaupt am Arbeiten bist, ob du jetzt Vollzeit oder Teilzeit bist. Ja, man guckt halt, also 6 Wochen sollte man halt gucken.
Ja,
Auf jeden Fall. Und wenn der Beschäftigte, wenn das erfolgsversprechend ist, dann ist das eigentlich, man setzt sich immer ein gewisses Datum, wann man denn mal wieder nachguckt. Ne? Man sollte das hinterher auch nochmal nachfragen, läuft das immer noch alles gut? Und ja, dann hoffen wir, dass das positiv verläuft.
Ja. Was ist denn, wenn sowas nicht klappt? Ne? Also angenommen, ich bin jetzt tatsächlich schon sehr lange krank gewesen und ich komme halt wieder, mache auch die Wiedereingliederung und habe dann 6 Wochen und ne, mache dieses Hamburger Modell, hast du gesagt, ne? Also 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden,
genau.
bis ich dann in meinem Vollzeitjob bin. Was passiert denn, wenn ich irgendwie kurz vor Ende feststelle, dass ich diese 6 oder diese 8 Stunden, dass das einfach nicht funktioniert?
Ja, dann setzt man sich nochmal zusammen und dann guckt man, ob man vielleicht dann sagt, erstmal dann nur 4 Stunden am Tag arbeiten, wenn 6 Stunden zu viel sind. Dass man das dann vielleicht, man guckt, dass man im Büro guckt, ist das überhaupt möglich? Dass man erstmal die Stunden dann reduziert. Also das kann man ja alles machen.
Okay, dann geht es aber tatsächlich um eine Veränderung meines
des
Jobs, ja, genau,
ja.
Ne? Also nicht einfach nur so, zu sagen, ah, na ja, okay, dann arbeite ich noch mal 4 Wochen länger auf 4 Stunden, sondern nach diesen 6 Wochen muss man schon ganz ehrlich gucken, wie ist es gelaufen, schaffe ich diese 4 bis 6 Stunden
genau.
oder 8 Stunden, je nachdem, wo ich dann irgendwie gerade bin. Und wenn ich die nicht schaffe, also ne, höchstwahrscheinlich, wenn ich sie nach 6 Wochen nicht schaffe, werde ich sie nach 8 Wochen ja, nehme ich mal an, auch nicht schaffen. Ne?
Genau,
ja, also.
Weil es ist ja, du bist ja in den 6 Wochen noch krankgeschrieben auch.
Ja.
Ne? Und ja, da muss man dann eben halt gucken, dann wie man dann anfängt. Also da in der Zeit sollte man schon gucken, wie geht's für mich weiter? Schaffe ich das nicht?
Ja.
Ja, und wahrscheinlich auch ehrlich mit sich und auch so, ne, dem Arbeitgeber oder den Kollegen dann irgendwie sein, ne?
Genau, genau. Es ist ja auch oft, dass das hatte ich ja auch in einer Betriebsversammlung schon gesagt. Es gibt ja auch dann einen gewissen Unmut, wenn dann ein Kollege immer wieder krank ist. Ne? Und da ist BAM natürlich auch gut für, um zu gucken, dass alle wieder motivierter sind, weil sie sehen, auch der Kollege will ja. Er versucht es ja.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Aber natürlich, ne, wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich halt tatsächlich erstmal drüber nachdenken, okay, vielleicht muss ich meine Gesamtstundenzahl, ne, wenn ich nicht mehr krankgeschrieben bin, einfach tatsächlich runterschrauben und reduzieren, weil es irgendwie gerade, auch wenn ich nicht mehr richtig, also nicht mehr richtig, also nicht mehr krank bin, ist einfach trotzdem gerade mein Leistungsspektrum irgendwie nicht hergibt.
Genau.
Ne?
Ja, das kann ja dann wahrscheinlich halt auch die Aussage dann in so einem zweiten BAM-Gespräch möglicherweise sein, dass man dann sagt, okay, ne, Arbeitsvertrag wird dann so weit geändert, dass man erstmal vielleicht sagt, ein halbes Jahr, vielleicht erstmal Teilzeit oder so, ne? Das die Möglichkeit hatte man dann wahrscheinlich auch.
Ja.
Also wichtig fand ich jetzt nochmal, dass die Wiedereingliederung, dieses Hamburger Modell, von dem du ja gesprochen hast, wenn ja jemand auch schon im Krankengeldbezug war, also auch länger als diese 6 Wochen ja krank war. Das ist ja immer so ganz wichtig, wenn man lange, lange erkrankt war und dann wieder zum Arbeitgeber zurückkommt, dass das halt auch Thema im BAM natürlich halt irgendwie ist. Würdest du deswegen sagen, dass eher bei länger erkrankten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das BAM besonders wichtig ist? Oder sollte das grundsätzlich jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin jetzt irgendwie in Anspruch nehmen? Also warum ist das so wichtig?
Also ich würde grundsätzlich sagen, also jeder Arbeitnehmer, nicht nur die Langzeiterkrankten, weil, wie vorhin schon gesagt, es gibt ja auch dann einen gewissen Unmut, denn wenn du, jetzt bin ich 2 Wochen krank, dann bin ich nochmal 2 Wochen krank und vielleicht hat das auch eine ganz andere Ursache. Also in meinen Schulungen habe ich das dann so gelernt, man kann das auch mal ganz gut rausfiltern. Und wenn da persönliche Probleme sind, zum Beispiel, wenn jemand immer auf Montag nicht da ist, ne? Was steckt dahinter? Oder am Ende des Monats, jedes Mal am Ende des Monats ist derjenige krank. Dann kann man vielleicht mal ganz vorsichtig gucken, naja, vielleicht hat er auch kein Geld für eine Fahrkarte, um Ende des Monats noch zur Arbeit zu kommen.
Okay.
Ne? Und da kann man dann versuchen natürlich auch, dass der Arbeitgeber vielleicht da auch irgendwie unterstützend dann tätig wird und irgendwie, ne?
Ja. Na, oder Anzeichen vielleicht auch für Burnout, ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn jemand immer wieder auch so ein paar Tage krank ist und vielleicht dann auch gerade nach dem Wochenende oder vorm Wochenende oder auch gerade zum Ende eines Monats oder kurz nach dem Urlaub irgendwie oder stressige Zeiten, die gerade halt irgendwie in der Firma sind, wo einfach der Arbeits- oder ne, Arbeitsaufwand total hoch ist. Und dann fallen die Leute halt immer wieder auch für mehrere Tage oder für eine Woche aus. Das kann ja auch ein Zeichen dafür sein, dass man halt tatsächlich ausgebrannt ist. Mhm. Und kann ja ein erstes Anzeichen tatsächlich für auch eine gravierendere psychische Erkrankung sein, ne? Weil das ist ja, haben wir glaube ich auch irgendwie jetzt gesehen in den Statistiken, dass gerade auch Arbeitsunfähigkeitszeiten wegen einer psychischen Erkrankung echt ganz enorm zugenommen haben.
Ja, absolut.
Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
Ganz viel,
ne?
Aber das stelle ich mir auch bei euch dann nicht so einfach vor, ne? Du hast ja gerade gesagt, so ein irgendwas, ne, was, das, was ArbeitnehmerInnen wissen sollten, es dürfen nur Fragen zur Arbeit gestellt werden. Ne? Und das, was du gerade oder auch du, Katharina, eben als Beispiel genannt hast, es hat natürlich auch zum Teil was, ne, mit privaten Umständen zu tun. Und da die richtigen Fragen zu stellen und dahinter zu blicken, das ist doch, glaube ich, auch nicht einfach, oder? Da muss man schon
aber
irgendwie
da,
gut gucken.
Sorry. Aber da kann man uns ja so ein bisschen als wenn man das Vertrauen hat, da kann man uns ja so ein bisschen als Zwischenstück, so Moni oder mich.
Mhm. Du meinst den Betriebsrat jetzt im Allgemeinen?
Ja, genau.
Nein, jetzt nicht. Also Betriebsrat und BAM-Beauftragte, das ist ja nicht eins. Ja.
Nee, ich meinte also, jetzt so in, du kannst für andere, jetzt nicht speziell für den SOVD, sondern wenn wir in anderen Unternehmen oder sowas, die haben ja dann auch einen Betriebsrat und dann auch BAM-Beauftragte. Und dann
genau.
Weil die Leute natürlich nicht wissen, wer Moni und du seid.
Ja, sorry, stimmt. Ja, Moni ist meine Kollegin.
Ja, auch meine Kollegin. BAM-Beauftragte beim SOVD, genau.
Ja, genau. Ja, und da kann man dann natürlich auch erstmal das Gespräch suchen.
Ja.
Und oder wir suchen das Gespräch und fragen mal nach.
Ja,
ne?
Ja, es bleibt ja auch vertraulich. Also das ist ja das Schöne, ne? Das wird ja dann im Grunde nicht weitergegeben, sondern das ist ja eine Sache, das bleibt dann halt bei euch und wird ja auch nicht an den Arbeitgeber weitergegeben. Das heißt,
Nein,
du hast ja einen ganz anderen Raum, in dem du dich dann halt auch bewegen kannst. Ne?
Genau, und da wird ja auch, da unterschreibt jeder, der an dem Gespräch teilnimmt, eine Datenschutzerklärung.
Ja, ja.
Also weil das ist gut, dass du das nochmal sagtest. Ich wusste das nicht und kann ja auch sein, dass andere das auch nicht wissen, dass dieses Gesprächsprotokoll gar nicht in die Personalakte kommt, sondern dass es eine extra BAM-Akte gibt.
Ja.
Die hat der Betriebsrat oder ihr als BAM-Beauftragte. Und je nachdem, wie es dann irgendwie ausgeht, bekomme ich die halt mit nach Hause oder aber ihr vernichtet die. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass irgendwie alle die in meine Personalakte gucken können, nicht gleich sehen können, wie dieses BAM-Gespräch irgendwie ausgegangen ist. Ne? Das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis.
Ja, das stimmt.
Na?
Ja.
So, wir hatten jetzt uns als letzte Frage noch überlegt, warum ist das BAM überhaupt wichtig? Aber die Frage hast du ja eigentlich schon ganz, ganz hervorragend zusammengefasst. Und ich merke schon, du bist eine große Freundin des BAM.
Ja.
Ja.
Und
sie ist gerne BAM-Beauftragte.
Also gerne BAM-Beauftragte. Und du hast natürlich auch recht, ne? Also ich war zum Glück noch nie so lange krank, dass irgendwie ein BAM-Gespräch notwendig geworden wäre. Aber tatsächlich nach dem, was du gerade noch mal so erzählt hast, denke ich so, also es ist vielleicht gar nicht so blöd, das tatsächlich zu machen. Wobei ich tatsächlich auch schon von Kolleginnen gehört habe, ich war halt irgendwie die 6 Wochen krank und dann kommt das Schreiben vom Arbeitgeber. Aber ich war halt wegen verschiedener Kleinigkeiten irgendwie
Erkältung,
krank. Ne? Und
Corona.
Es hat sich, in den letzten Jahren musstest du ja irgendwie nur, weiß nicht, 1-2 Mal Corona im Jahr haben und dann ist ja irgendwie klar, ne? Und die haben dann tatsächlich so ein BAM-Gespräch abgelehnt. Aber ich nehme heute auf alle Fälle nochmal mit, wie wichtig das ist.
Ja.
Dann nehme ich auf alle Fälle mit, dass ich das Recht habe, nicht nur die BAM-Beauftragten dabei zu haben, ihr müsst dabei sein, ne? Mhm.
Ja.
Sondern auch eine Vertrauensperson, die ich mir ganz frei aussuchen kann.
Genau.
Du sagst, es könnte auch ein Anwalt sein. Ich habe das Gefühl, vielleicht
ein
doch
guter
lieber
Freund,
jemand,
der zufällig
guter,
Anwalt ist.
Ein guter Freund. Naja, aber ich glaube, das ist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, gar nicht so zwingend notwendig, da jetzt mit einem Anwalt irgendwie aufzulaufen.
Absolut
weil es soll
nicht.
Ja von allen Seiten irgendwie ein vertrauensvolles Gespräch sein. Und
wenn
ich dann meinen guten Freund, den Herrn Anwalt, schon mal vorstelle, ist das, glaube ich, irgendwie tatsächlich vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Also von daher bin ich jetzt ein ganzes Stück schlauer, was das Thema BAM angeht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina. Ach, Katharina, du warst ja sowieso früher selber im Betriebsrat bei uns. Du weißt das
aber
alles
da hatten
schon.
Wir noch keine,
Katharina kennt sich
da
aus.
Da hatten wir noch keine BAM-Beauftragten tatsächlich.
Nee,
also so offiziell eine BAM-Beauftragte oder einen BAM-Beauftragten gab es jetzt nicht. Das war dann meistens halt jemand von der Schwerbehindertenvertretung, der das
Ach,
da gemacht
genau.
hat.
Okay.
Aber so offiziell den Namen, das gab es damals nicht. Ist aber auch schon ewig lange her, dass ich im Betriebsrat
schon ein bisschen
ewig lange nicht mehr dabei.
Ja. Also ich kann nur sagen, Jessica, sollte toi 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 ich doch mal länger krank sein und ich ein BAM-Gespräch benötigen oder bekommen, dann wende ich mich gerne an dich.
Super gerne.
Du hast mich überzeugt. Ich hoffe, wir konnten auch den Hörerinnen und Hörern heute ein bisschen was mitgeben zum Thema Wiedereingliederung, BAM, Krankengeld und alles, was damit so zu tun hat. Jessica, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns auf dem Ponyhof warst.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Wir sehen uns sowieso in Bälde beim SoVD. Es hat uns sehr großen Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank.
Mir auch.
Und dir, Katharina, auch vielen, vielen Dank für diese Folge.
Steffi,
und alle Hörerinnen und Hörern auch ein großes Dankeschön und tschüss.
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 Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!